Die deutsche Rentenversicherung, die gibt Zahlen raus, die zeigen an, dass Frauen im Durchschnitt 30% weniger Rente bekommen als Männer. Und das, würde ich sagen, ist schon ein deutlich spürbarer Unterschied.
Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.
Herzlich willkommen bei den Verbraucherhelden, dem Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Mein Name ist Tatjana Halm und ich leite das Referat Recht und Digitales. Und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Heute sprechen wir nämlich über ein Thema, das mit Geld zu tun hat. Es geht um die Altersvorsorge von und für Frauen. Das ist natürlich nochmal ein besonderes Thema, weil es geht ja um die finanzielle Sicherheit im Alter. Und das ist natürlich eine entscheidende Angelegenheit für alle. Die Vorsorge. Und bei Frauen stehen wir nochmal vor besonderen Herausforderungen. Schade, dass es noch so ist, aber es ist so und das wollen wir heute mal beleuchten. Was sind die Besonderheiten? Warum ist das so? Und es ist eigentlich egal, ob ihr gerade am Anfang eures Berufslebens seid oder schon länger gearbeitet habt. Es lohnt sich immer, sich darüber Gedanken zu machen, um rechtzeitig vorzusorgen. Und wie wir das machen, worauf wir achten müssen, das erzählt mir heute mein Kollege Sascha Straub, Leiter des Bereichs Finanzen, Finanzdienstleistung und er kennt sich aus. Herzlich willkommen, Sascha.
Hallo, Tatjana.
Hallo, wir hatten ja schon mal zu tun. Immer wenn es um Finanzen geht, bist du der Mann, den wir dafür herholen wollen. Aber du kennst dich auch aus bei Altersvorsorge für Frauen. Also insofern bist du natürlich der richtige Ansprechpartner für uns. Was ist denn, gleich mal ganz vorweg, was ist denn eigentlich der Grund dafür, dass Damen da noch mal ganz besonders hinschauen müssen bei der Altersvorsorge? Was steckt dahinter, dass wir uns darüber noch Gedanken machen müssen?
Ja, Altersvorsorge ist ja maßgeblich die Rente, die gesetzliche Rente. Und das hängt davon ab, wie viel man einzahlt, wie viel Rente man am Ende rausbekommt. Und Frauen verdienen weniger als Männer, zum einen im Regelfall, immer noch. Und zum anderen sind sie viel verbreiteter in Teilzeit, ergo am Ende gibt es weniger Rente, weil vorher eben dadurch auch weniger in die Rentenkasse eingezahlt worden ist.
Okay, es ist einfach ein Rechenexempel. Das heißt, weniger einbezahlt, kommt weniger raus später. Kann man das ein bisschen in Zahlen ausdrücken, dass man wirklich sagt, okay, ist ein erheblicher Unterschied oder reden wir hier wirklich von marginalen Beträgen?
Ja, die deutsche Rentenversicherung, die gibt da immer Zahlen raus und die letzte aktuellen, die zeigen an, dass Frauen im Durchschnitt 30% weniger Rente bekommen als Männer. Und das, würde ich sagen, ist schon ein deutlich spürbarer Unterschied.
Ja, das kann später ganz schön wehtun, 30% weniger. Also wenn man dann davon Lebenshaltungskosten, Miete und so weiter zahlen muss, dann kann sich das echt bemerkbar machen. Jetzt hattest du ja schon vorhin gesagt, Teilzeit. Aber was gibt es denn noch mehr Gründe, die dafür sorgen, dass es da so einen Unterschied gibt bei dieser Altersvorsorge?
Ja, letzten Endes, Frauen und Männer bilden dann die Familie mit Kindern. Und in diesem Konstrukt ist es schlichtweg so, auch historisch betrachtet, dass die Frauen eher bereit sind, beruflich zurückzustecken für die Familie, eine sogenannte Care-Arbeit zu leisten, sich also auch um die Kindererziehung und später um die Pflege der Großeltern zu kümmern. Das sind einfach die Frauen, die den Job weiterhin überwiegend übernehmen, aber auch gleichzeitig nach so einer Kinderpause auch nicht sofort wieder arbeiten gehen oder nur sehr begrenzt in Teilzeit ein bisschen arbeiten gehen. Und was wirklich auch ein Problem darstellt, dass sie oftmals in familiären Betrieben ohne Anstellungsvertrag arbeiten und damit auch nichts in die Rentenkasse zahlen.
Okay, das sind ja wirklich ganz faktische Gründe, also auch normale Gründe, würde ich mal in Anführungsstrichen sagen, die einfach nach wie vor so sind, wie sie schon immer waren. Also das heißt, man kann sich jetzt nicht davor verschließen, dass wir in vielen Bereichen ja inzwischen gleichberechtigter sind, sondern die familiären Umstände sind es letztendlich, die wohl primär dazu führen, dass man dann letztendlich als Frau weniger einbezahlt. Also das heißt, das sind ja dann die Lebensentscheidungen, die dann die Partner miteinander treffen. Jetzt ist es ja so, jetzt wissen wir, woran das liegt. Also es ist nichts Geheimnisvolles, sondern das, was wir schon immer irgendwie gelebt haben. Aber wir wollen ja weiterhelfen. Also das heißt, wir wollen ja jetzt den Damen und den Frauen da draußen mitgeben, was kann man denn machen, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, auch wenn die Partnerschaften sich langsam angleichen. Aber worauf sollte man trotzdem noch achten? Oder was kann man machen, damit man sich besser vorsorgt?
Ja, letzten Endes muss man die Geschichte von hinten angehen. Das bedeutet, gucken, was letzten Endes an Altersvorsorgebedarf eigentlich besteht. Und zwar zum einen, Mann und Frau sollen sich zusammensetzen und gucken, was brauchen wir für die Rente noch zusätzlich, das heißt neben der gesetzlichen Rente noch privat, was muss vorgesorgt werden, was brauchen wir im Alter. Und dann sollte aber jede Frau auch für sich eine eigene Rechnung machen, so als wäre sie gar nie verheiratet. Und dann nochmal, ne, das muss sie ja nicht mit dem Mann machen, das kann sie auch alleine machen, aber das sollte sie machen, um dann ihren individuellen Altersvorsorgebedarf zu bestimmen. Und eine ganz wichtige Regel für alle Paare: gemeinsame Küche, getrennte Konten. Gemeinschaftskonto ist schön und gut für alle Sachen, die man eh für die Familie ausgibt, aber bitte immer noch ein eigenes Gehaltskonto. Nicht alles ins Gemeinschaftskonto, sondern eigene finanzielle Freiheit durch eigenes Konto.
Also das heißt dann mit dem eigenen Konto, jetzt mal kleine Zwischenfrage, dann auch die eigene Vorsorge dann möglicherweise finanzieren, da was beiseite legen, also das auch als Hintergrund dann haben, dass man einfach weiß, was hätte ich denn noch? Also insofern wäre das wahrscheinlich wirklich sinnvoll, ne?
Ja, es ist natürlich mal gut, wenn man diese Altersvorsorgeplanung, auch wenn man sie individuell noch nebenher nimmt, auch offenlegt in der Partnerschaft, ist es klar. Also eine partnerschaftliche Altersvorsorgeplanung ist nämlich nicht nur das, sondern da geht auch noch weiter.
Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Was heißt denn, also es klingt ja schön, partnerschaftliche Altersvorsorgeplanung, ein netter Begriff. Du hast ja schon gesagt, man muss es offenlegen, aber auch getrennt für sich betrachten. Aber was kann ich mir genau vorstellen? Das heißt, mit welchen Forderungen können denn jetzt die Frauen an ihren Partner gehen und sagen, so müssen wir es jetzt gemeinsam planen?
Ja, man muss erstmal schauen, was haben wir denn durch die Care-Arbeit, durch die Familienarbeit auf der Seite der Frau eigentlich für Geldeinbußen, auf die lange Sicht. Ja, also der Mann geht Vollzeit arbeiten beispielsweise, die Frau bleibt in Teilzeit oder hat Auszeiten, damit hat sie Vermögenseinbußen. Das müsste man erstmal finanziell bestimmen und ein bisschen hochrechnen und dann gucken, wie kann man es ausgleichen. Also der Mann müsste dann tatsächlich jeden Monat einen bestimmten Betrag X entweder in die Rentenkasse freiwillig einzahlen der Frau, eine gesetzliche Rente, oder privat nebenher besparen für die Altersvorsorge der Frau. Also das heißt, ein Betrag, den man errechnen muss. Und da muss man eben schauen, dass das gerecht ist. Und das ist eben diese gemeinschaftliche Vorsorgeplanung. Und dann kann man da noch weiter ins Detail gehen und auch schauen, gibt es dann vielleicht auch noch einen Betrag, die Frau konnte ihre Karriere nicht vorantreiben, gibt es da was, wo man sagen kann, da gibt es noch einen Zusatzausgleich, aber das sind dann schon Details. Wichtig wäre dieser erste Schritt, erstmal diesen offensichtlichen Unterschied irgendwie finanziell auszugleichen.
Also das heißt einmal den Status quo auszugleichen und dann möglicherweise diese hypothetischen Verluste, die man durch nicht begangene und beschrittene Karriere dann nicht nochmal zusätzlich erwirtschaftet hat. Aber das ist ja dann schon echt ganz schöne Rechnerei.
Das ist schon der Idealfall sozusagen. Und das Wichtigste daran ist aber immer auch zu überlegen, wie kann man das fixieren schriftlich? Der berühmte Ehe- oder Partnerschaftsvertrag, der immer noch im Prozentbereich bei den Ehen vorhanden ist. Also es ist immer noch eher exotisch. Auch ein Punkt, der eben dann zu tragen kommt, wenn es eben da nicht so harmonisch läuft in der Ehe und es eben in die Brüche gehen kann.
Ja, der Ehevertrag. Das klingt ja immer so unromantisch, aber es geht ja letztendlich darum, dass man sich ja auch absichert nach allen Seiten hin. Insofern, gut, wir sind Juristen, wir sehen es vielleicht anders nochmal, aber es ist sicherlich nichts Unromantisches, wenn man einen Ehevertrag abschließt, um dann im Alter dann abgesichert zu sein zumindest. Aber okay, das heißt aber, man sollte sich wie immer erstmal einen Überblick über die Finanzen machen. Was ist der Status quo? Was ist mein Defizit und Plan aufstellen, wie man den ausgleichen könnte? Aber wie fängt man das denn an? Das klingt ja immer so einfach. Machen Sie sich mal einen Überblick über die Finanzen. Aber das erschlägt ein Jahr. Also das ist ja schon, da verliert man ja schon die Lust beim Gedanken, damit anzufangen. Was sind denn da so Tipps? Wie kann man das denn machen?
Ja, da gibt es ja so Hilfen, so wie ein Haushaltsbuch, ganz klassisch, entweder in Papierform oder als App, dass man dort einfach auch mal reinschreibt, was habe ich für Einnahmen, was haben wir für Ausgaben, wirklich auch gemeinschaftlich zu schauen und auch ehrlich zu sein dabei, damit man sich schon mal da was überlegt. Dann muss man klar sehen, wir brauchen Rücklagen. Das macht man über ein Tagesgeldkonto beispielsweise, eben für so Sachen wie Reparaturen, im Notfall die Waschmaschine ist kaputt, es muss irgendwie Zahnersatz her, es soll noch eine Reise drin sein, dass man auch einen gewissen Rücklagenbestand sich festsetzt und sagt, der muss vorhanden bleiben. Und dann kann man gucken, wie schaut's aus? Haben wir Kredite? Wie ist die Belastung? Die muss man natürlich dann immer realistisch mit einplanen in die Ausgaben. Und dann hat man vielleicht sogar schon ein paar Vorsorgeverträge, eine Lebensversicherung oder so. Was bringt die? Was wird die wohl bringen? Und dann kann man im Grunde genommen gucken, wenn man dann auch gesehen hat, habe ich eine Haftpflicht, habe ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung und so weiter. Dann kann man eigentlich erst mit der Altersvorsorgeplanung beginnen, weil dann weiß man, was kann ich jetzt realistisch auf jeden Fall schon mal zurücklegen.
Und das ist ja dringend notwendig für viele, wie wir ja gehört haben, weil da ja teilweise ja durchaus Defizite sind. Es ist doch sicherlich auch eine Möglichkeit zu gucken, wenn das Geld jetzt nicht reicht. Das ist ja für viele ja doch ein Thema, dass man, selbst wenn man jetzt dann den Status quo hat, Rücklagen geschaffen hat, möglicherweise dabei ist, Kredite zu bezahlen, dass dann nicht mehr viel übrig ist. Wäre es nicht auch noch eine Möglichkeit, dann seine vorhandenen Verträge nochmal zu überprüfen, ob da was rauszuholen ist, vielleicht einen günstigeren Mobilfunkvertrag? Oder muss ich dann halt alle Streamingdienste haben? Also können es auch diese Kleinstbeträge sein, die man dann sammeln kann, dass sich das lohnt, auf die zu schauen und da möglicherweise auch noch mal was zu kündigen?
Ja, definitiv, insbesondere wenn man es lange Zeit nicht gemacht hat, kann aus den Kleinstbeträgen sogar etwas größere Beträge irgendwann sogar werden. Also gerade bei den Dauerschuldverhältnissen, bei den Sachen, die man immer braucht, Internet, Mobilfunk, Kfz-Versicherung, da kann man irgendwo immer mal sparen, auch beim normalen Versicherungsschutz. Habe ich alle Versicherungen, die ich habe, brauche ich die wirklich? Oder kann ich es begrenzen auf die existenziell notwendigen Versicherungen, die ich wirklich brauche? Kann ich da bei anderen Versicherungen sparen? Und da gibt es schon Potenziale, die man heben sollte. Ist natürlich mit dem Aufwand verbunden, der sich aber lohnen kann.
Da kann sich lohnen. Oder das Fitnessstudio, das man seit 3 Jahren nicht mehr besucht hat. Also sowas dann vielleicht genau. Nochmal checken.
Muss man auch ehrlich sein. Ich habe es nicht besucht. Also warum zahle ich dafür?
Ja. Ich gehe hin. Aber okay, das heißt auch da noch den Blick drauf werfen auf wirklich diese Alltagsgeschäfte. Aber jetzt habe ich mir einen Überblick über den kompletten Status quo gemacht, also wirklich so, welche Finanzausgaben sind verpflichtend, was muss ich ausgeben und was liegt jetzt dann beiseite. Und dann, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen Beträge übrig, die ich dann mit denen ich dann meine Vorsorge regeln könnte. Was mache ich dann?
Naja, erstmal, wenn man diesen Betrag übrig hat, soll man erstmal freuen. Und dann muss man gucken, was macht man damit am besten. Das heißt, gut wäre es natürlich, erst einmal zu schauen, was habe ich denn? Jetzt habe ich die aktuellen Einnahmen und Ausgaben. Jetzt muss ich wissen, naja, was habe ich denn für eine Lücke in Zukunft? Was habe ich für eine Rentenlücke? Und das ist der Betrag, der eben zustande kommt, wenn ich gucke, was habe ich jetzt schon absehbar für realistische Rentenansprüche? Und was werde ich im Alter, abhängig von meiner jetzigen Planung, wohl für Ausgaben haben? Die können sich noch verändern, weil ich vielleicht bestimmte Ausgaben, die ich jetzt für die Erwerbstätigkeit brauche, nicht habe. Aber es gibt noch sowas wie Inflation, das müsste man dann hochrechnen. Und dann müsste man eben gucken, was ist dann der Differenzbetrag? Und den müsste man im besten Fall dann vielleicht mit der privaten Vorsorge absichern. Und das kann man mit dem Geld, was man aktuell jetzt noch verfügbar hat, dann möglichst bestens machen.
Also das heißt, voraussichtliche Ausgaben minus Renteneinnahmen ist Lücke und das sollte ganz man grob dann ausgleichen, sehr grob. Und die voraussichtlichen Ausgaben müssten dann aber auch realistisch berechnet werden. Also das heißt nicht, okay, ich lebe dann nur noch von Wasser und Brot, deswegen brauche ich keine Lebensmittel, sondern wirklich gucken, wie soll mein Lebensstandard später sein und was kann ich gebrauchen und was brauche ich und das davon ausgehen.
Genau.
Jetzt hast du ja gesagt, was sind die voraussichtlichen Renteneinnahmen? Kannst du da noch mal Tipps geben, wo man die herkriegt, diese Renteneinnahmen?
Also das Wichtigste ist erstmal die gesetzliche Rentenversicherung. Da bekommt man auch schon immer eine Renteninformation. Man kann die auch bei der Rentenversicherung immer erfragen, wie hoch sind die Ansprüche, die ich jetzt habe. Und wenn es fortgeführt wird, wie hoch werden sie sein? Und dann hat man ja vielleicht noch sowas wie Altersvorsorgeverträge, man hat vielleicht noch eine altlaufende Lebensversicherung, da gibt es dann so Standmitteilungen, da sollte man immer wieder reinschauen, vielleicht hat man aber auch schon einen ETF-Sparplan und weiß, okay, man kann zwar noch nicht sehen, wie viel der am Ende bringt, aber man kann zumindest mit berücksichtigen, dass man den hat und bespart. Vielleicht gibt es noch welche anderen Vorsorgeverträge, die muss man natürlich alle, hat man ja vorher schon zusammengetragen und kann dann sehen, was man auf jeden Fall schon mal hat.
Okay, also das heißt, das ist dann halt die potenzielle Renteneinnahme, wenn das alles weiterhin so läuft, wie man das jetzt eingerichtet hat. Und jetzt hast du ja gesagt, dann gibt es diese Lücke. Und wie sollte man dann diese Lücke füllen? Was sind denn da so die ersten Tipps?
Na, letzten Endes, mehr Geld hat man im Zweifel nicht, um sie zu füllen, also anzusparen, sondern man muss gucken, dass das Sparprodukt möglichst effizient ist. Das bedeutet, effizient ist in erster Linie niedrige Kosten, denn die Kosten sind das, was Sparprodukte teuer macht. Wenn ich eine Lebensversicherung mit hohen Kosten habe, dann habe ich eine geringere Rendite, weil durch die Kosten wird mein Sparpotenzial aufgefressen. Es gibt eben Produkte, die sind relativ kostenintensiv, angesprochenen Lebensversicherungen sind relativ teuer, aber auch klassische Geschichten muss man in Frage setzen, muss man überlegen, ob man wirklich ins Risiko gehen will. Ne? Also da gibt es die andere Seite, wo man sagt, Zertifikate oder irgendwelche geschlossenen Beteiligungen sollte man die Finger von lassen, ist nichts für die Altersvorsorge. Und dann bleibt letztendlich aber trotzdem nur der Aktienmarkt. Ohne Aktienmarkt geht es nicht. Und da ist die einfachste, auch kostengünstigste Variante immer noch, wenn man in einen Aktien-ETF, Indexfonds investiert. Das heißt, ein passives Investment macht, breit gestreut, kostengünstig, langfristig. Das ist tatsächlich noch das, wo man mit seinem Geld die höchste Rendite im Verhältnis zum Risiko bekommen kann.
Also ich höre schon raus, natürlich die Kosten niedrig, damit man jetzt nicht irgendwie für die Verwaltung und so weiter das ganze Geld ausgibt und am Schluss weniger hat. Aber auch das persönliche Risiko, da will ich noch mal ganz kurz nachhaken. Das heißt ja immer hohes Risiko, hohe Rendite, aber das sollte man lieber nicht riskieren in dem Fall, weil es die Altersvorsorge ist. Oder kann man es doch mal riskieren, um vielleicht ein bisschen mehr Geld rauszuholen?
Also es muss immer ein gutes Mischungsverhältnis sein. Das heißt, man muss immer einen Grundstock haben mit wirklich einlagengesicherten Produkten wie Festgeld und Tagesgeld, klassischen Banksparplan, den man bespart, wo man jetzt nicht die Riesenrenditen erwarten kann. Und man muss etwas haben, wo man sagen kann, okay, man ist zumindest besser als die Inflation. Da kommt man natürlich mit dem ETF-Sparplan weiter, weil sie im Grunde genommen partizipiert an den Aktienkursen, dort man erfahrungsgemäß immer etwas besser läuft langfristig als die Inflation.
Also das heißt, letzter Tipp, der Mix macht's. Welche drei Schlagworte würdest du dann so mitgeben?
Bezogen auf die Anlage muss man ganz klar sagen, gute Mischung neben gesetzlicher Rentenansprüche, eben ein Grundbestand an einlagengesicherten Produkten, Festgeld, Tagesgeld, Banksparplan und natürlich auch einen deutlichen Anteil am Aktienmarkt, in idealerweise breit gestreut kostengünstige ETFs.
Okay, das heißt, man kann da schon mal ein bisschen sondieren und gucken. Und wo genau kann man sich denn beraten? Weil du ja sagst, Aktienmarkt, da scheuen sich ja viele davor. Aber wo genau kann man sich denn da informieren? Das ist jetzt der kleine Werbeblock, wenn es dann darum geht, mal sich einen konkreteren Überblick zu verschaffen. Was und wo und wie bin ich aufgestellt? Wie ist denn überhaupt die Gesamtsituation?
Es gibt unglaublich viele Informationen im Internet. Es gibt die Stiftung Warentest, Finanztest, die regelmäßig informieren über zum Beispiel das wie Pantoffelportfolio, also wirklich einfache, aber effiziente Anlagemöglichkeiten. Und wer es ganz genau wissen will und individuell vorsorgen will und private Vorsorge betreiben will, der kann sie auch bei der Verbraucherzentrale beraten lassen. Da wir verkaufen keine Produkte, sondern wir verkaufen nur das Wissen dazu. Das kann jedem angetan werden, der wirklich sagt, er möchte wissen, wie er sich selber altersfit in den Finanzen macht.
Aber das ist ja schon das A und O erstmal, dass man überhaupt sich etwas sicherer fühlt, weil ich glaube, wenn man nicht vom Fach ist, dann ist das auch etwas abschreckend und bevor man es lässt, holt man sich dann eben unabhängige Beratung. Ich habe mir das auch zu Gemüte geführt und habe dann halt auch das ein oder andere daraufhin angepasst. Also insofern, man kriegt da auch wirklich was mit und kann sich dann auch wirklich dann so ein bisschen besser bewegen und fühlt sich auch sicherer. Und das ist ja gerade, wenn es um die Altersvorsorge geht, sicherlich kein Nachteil. Und vor allen Dingen, wir haben ja hier über die Damenwelt gesprochen, die ja hier, wie wir festgestellt haben, ja noch ein größeres Bedürfnis hat, weil ja anscheinend diese Versorgungslücke im Schnitt ja auch größer ist. Also umso dringender natürlich, dass sie sich dann damit beschäftigt. Dann danke ich dir recht herzlich, dass du uns da wieder sehr, sehr viele Informationen zum Finanzteil mitgegeben hast. Du hast dich wahrscheinlich schon um alles gekümmert, ne?
Naja, muss ja sein, je früher, desto besser. Ne? Also sonst wird's hektisch.
Du bist doch noch jung. Aber dann danke ich dir recht herzlich und dann bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch.
Vielen Dank für die Einladung. Bis bald.
Gerne und bis bald. Und dann wie immer zum Abschluss unser Heldentipp. Immer erstmal durchatmen und bei uns informieren auf www.verbraucherzentrale-bayern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.